Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr dieses Video so jetzt gesehen habt. Das erste Mal, als ich dieses Video gesehen habe, war ich in meiner Ausbildung und das war im Fach Kommunikationswissenschaft. Es zeigt ein wenig, wie wir Menschen teilweise völlig aneinander vorbei kommunizieren und dabei gar nicht merken, dass wir aneinander vorbeisprechen. Wir Menschen sind verschieden und Kommunikation ist manchmal schwierig. Es entstehen Missverständnisse. Und vielleicht hast du dich jetzt auch schon gefragt, was das Video denn mit dieser Predigt zu tun hat. Nun, für mich ist das mehr als nur ein klassisches Beispiel für die Kommunikation. Für mich beinhaltet es noch so viel mehr. Es zeigt, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Das geht weit über die Kommunikation hinaus. Wir denken unterschiedlich, wir handeln unterschiedlich. Die einen Menschen sind eher introvertiert, die anderen eher extrovertiert. Die einen haben einen dominanten Charakter, die anderen eher einen zurückhaltenden Charakter. Ja, das ist gut. Es ist schön, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Es wäre doch langweilig, wenn alle gleich wären. Doch wenn wir ehrlich sind, ist das manchmal auch etwas herausfordernd, anstrengend und vielleicht sogar mühsam. Ich kann mich an eine Situation sehr gut erinnern, als ich in meiner Heimatgemeinde haben wir die Räume, neue Räume umgebaut oder gebaut und da wurden viele Arbeiten ehrenamtlich von Mitarbeitern übernommen. Und an einem Samstag haben wir die Technik im Saal installiert und ich war dabei und wir haben dafür bei der Bühne so eine Querstrebe an der Decke montiert. Und dafür gab es spezielle Aufhängungen und die waren nicht ganz kompatibel mit dieser Querstrebe und so gab es einige Probleme mit der Aufhängung. Jetzt hatten wir den Technikverantwortlichen, der hat gesagt, ja, lasst uns einfach mal ausprobieren, irgendwann funktioniert schon. Sich Gedanken und wollte alles Herangehensweisen. Und das gab hitzige Diskussionen. Und ich war einfach als Helfer dabei und konnte diese hitzige Diskussion zwischen diesen beiden Männern ein wenig von außen betrachten. Obwohl beiden es ganz ernst war, war es doch ein wenig amüsant, das von außen zu betrachten. Ich gehe davon aus, die meisten von uns haben schon Situationen erlebt, in denen du vielleicht gedacht hast, ach, würde der andere doch nur so denken wie ich? Oder wieso macht er das jetzt so? Das müsste doch ganz anders sein. Gemacht werden. Und genau da liegt der Knackpunkt, weshalb wir Menschen immer wieder miteinander in Konflikte geraten. Wir sind verschiedenartig. Jeder von uns bringt seinen eigenen Charakter, seine eigenen Vorstellungen mit und das sorgt für ordentlich Zündstoff. Doch ist trotz dieser Unterschiedlichkeit Einheit möglich? Immer wieder wird in der Bibel und auch sonst im christlichen Umfeld betont, dass wir Christen eine Einheit sein sollen. In der heutigen Predigt soll es genau darum gehen. Wie können wir Christen Einheit sein oder Einheit haben, trotz unserer Verschiedenartigkeit? Um dieser Frage nachzugehen, müssen wir zuerst einmal klären, weshalb Einheit überhaupt so wichtig ist. Wir könnten ja jetzt auch sagen, ja, das ist schon jetzt schon viel zu anstrengend. Das ist doch mühsam, ich muss auf den anderen Rücksicht nehmen. Komm, wir lassen das lieber. Aber ich glaube, dann würden wir der Einheit keine Chance geben. Es gibt einen guten Grund, weshalb die Bibel uns Christen immer wieder dazu auffordert, eine Einheit zu sein. Jesus betet kurz vor seinem Tod, im hohepriesterlichen Gebet folgendes. Ich bitte aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben, also wir, Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du mit mir und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus weiß, dass es schwer ist, miteinander verbunden zu bleiben. Er weiß, dass uns diese Verschiedenartigkeit Schwierigkeiten bringt, eins zu sein. Und genau deshalb betet er für uns als Gemeinde. Er bittet den Vater um Einheit für die Gemeinde. Jesus betet für Einheit, weil er weiß, dass durch diese Einheit ganz viele Menschen Gott erkennen werden. Ich möchte euch das ein wenig veranschaulichen. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau kennengelernt. Sie hat vor einigen Jahren die Diagnose Krebs bekommen. Und in der Gemeinde, in der sie war, hatten die Leute nichts Besseres zu tun, als ihr zu sagen, aufgrund von welchen Sünden sie jetzt krank geworden ist. Das hat diese Frau tief getroffen, so tief, dass sie nicht mehr in die Gemeinde ging. Sie lebt ihren Glauben für sich, mit Freunden, aber nicht mehr in der Gemeinde. Ich möchte das nicht gutheißen. Aus Verletzung heraus die Gemeinde zu meiden, ist nicht der richtige Weg. Und doch möchte ich euch fragen, was denkt ihr? Was denkt das Umfeld von miteinander streiten und so richtige Gemeinschaft? Da muss wirklich ein Gott dahinter stecken, der Veränderung bewirken kann. Oder werden diese Menschen viel eher denken, ha, diese Christen heucheln allen vor, sie sind bessere Menschen, aber benehmen sich noch schlimmer als alle anderen. Und da soll man noch glauben, dass es einen Gott gibt. Wie werden sie denken? Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir Christen eins sind, dann strahlt das eine ganz andere Kraft aus, als wenn wir diese Einheit nicht haben. Damit andere Menschen erkennen, Gott erkennen können und ihn als den wahren und einzigen Gott annehmen und ehren, braucht es die Einheit der Gemeinde. Und deshalb ist Einheit so wichtig. Wenn wir als FEG Teingen, also hier im Dorf und in der Umgebung, Menschen mit dem Evangelium erreichen möchten, dann brauchen wir eine Gemeinschaft, die von Einheit geprägt ist. Doch was genau können wir denn unter dem Begriff Einheit verstehen? Muss jeder genau denken? Muss jeder genau gleich handeln wie der andere? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit euch gemeinsam ins Kapitel 14 des Römerbriefs schauen. Paulus zeigt in diesem Kapitel sehr gut auf, wie wir mit der Verschiedenartigkeit in der Gemeinde umgehen können. Schon damals gab es Fragen, wo die Leute in der Gemeinde unterschiedlich gedacht haben. Was ist wichtig und was ist richtig? Paulus zeigt im Kapitel 14 des Römerbriefs auf, dass es Fragen im Glauben gibt, die nicht richtig oder falsch beantwortet werden können. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, es gibt Fragen, über die wir nicht diskutieren sollten. Fragen über die Glaubwürdigkeit der Bibel, über das, ob es richtig ist, die Ehe zu scheiden. Fragen, zu der die Bibel etwas ganz Klares sagt, werden nicht verhandelt. Es gibt aber auch Fragen, in denen die Bibel keine konkreten Aussagen macht. Ich würde es Fragen des Gewissens oder Fragen der Freiheit nennen. Die Gemeinde beschäftigte damals Fragen wie, darf man Fleisch essen, das anderen Göttern geopfert wurde, oder ist das verboten? Wie sieht der richtige Gottesdienst aus? Gibt es eine vorgeschriebene Liturgie? Wie feiert man das Abendmahl? Aus unserer heutigen Sicht könnte man noch weiter ergänzen, wie wichtig ist Tradition? Müssen wir allen Traditionen folgen oder sollen wir sie über Bord werfen? Welche Musik darf ich hören? Ist es erlaubt, als Christ Rockmusik zu hören? Welche Kleidung ist für einen Gottesdienst angemessen? Muss ein Pastor immer eine Krawatte tragen, wenn er predigt? Dürfen englische Lieder im Gottesdienst, im Lobpreis gesungen werden oder nicht? In all solchen Fragen kommt unsere Andersartigkeit zum Vorschein. Solche Fragen können wir nicht mit richtig oder falsch beantworten. Zur Zeit von Paulus waren die einen Christen von ihrem Gewissen her frei, auch Fleisch zu essen, das anderen Göttern geopfert wurde. Und andere wiederum konnten das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Paulus sagt, dass solche Fragen jedem selbst überlassen sind. Die Gefahr zur Verurteilungsseite gab es aber auch. Und so schreibt Paulus im Römer Kapitel 14, Vers 10, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Und in Vers 13, deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn sogar zu Fall bringen. Für Paulus ist es so entscheidend, wie wir in dieser Situation reagieren, wenn die Einheit auf dem Spiel steht. Verurteilen wir diejenigen, die anders denken als wir? Wie sieht das in deinem Leben aus? Wo stehst du in der Gefahr, andere Christen zu verurteilen, wenn sie anders denken als du? Wir müssen lernen, Andersartigkeit der anderen zu akzeptieren. Mit diesen Aussagen legt Paulus den Finger in die Wunde vieler Gemeinden. Ganze Gemeinden streiten sich über kleine Unwichtigkeiten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Gemeinden sich bezüglich der Corona-Impfung zerstritten haben. Aber auch andere Kleinigkeiten führen immer wieder zu Uneinigkeit in der Gemeinde. Welche Art von Musik darf im Gottesdienst gespielt und gesungen werden? Oft sind wir da nicht besser als die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und warum tun wir uns denn so schwer, die Ansicht des anderen einfach einmal stehen zu lassen, selbst wenn wir davon überzeugt sind, dass der andere falsch liegt? Ich brauche doch nicht gleich meine eigenen Überzeugungen aufzugeben. Paulus sagt gerade, jeder sei in seinem Denken völlig überzeugt. Ich bin mir sicher, wenn ich mir sicher bin, dass mein Denken absolut richtig ist und wenn ich weiß, dass ich diese Frage nicht leichtfertig angegangen bin, dann darf ich Gott dankbar dafür sein und nach dieser Überzeugung leben. Ob andere die gleiche Ansicht teilen wie ich, das ist nicht mein Problem. Wenn jemand überzeugt ist, vor Gott richtig zu handeln, dann soll ich das ihn mit Gott ausmachen lassen. Das ist nicht meine Aufgabe, ihm da irgendwas vorzuschreiben oder vor Gott, ich muss nicht für ihn vor Gott die Rechenschaft ablegen. Ich möchte euch dazu vielleicht ein kleines Beispiel geben. Patricia und ich, wir denken in manchen Fragen auch über den Glauben verschieden. Wir sind uns in den allermeisten Sachen sind wir uns einig, aber gewisse Dinge sehen wir anders. Und wir können uns einfach so nebeneinander stehen lassen. Patricia ist davon überzeugt, dass das, was sie glaubt, richtig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was ich glaube, richtig ist. Wir lassen uns gegenseitig stehen. Wir können also beliebig lang über unterschiedliche Überzeugungen diskutieren, auf offenkundige Verstöße vom Wort Gottes muss ich aufmerksam machen. Aber das Recht, andere zu beurteilen, das habe ich nicht. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Einheit, die Korrektur beginnt bei sich selbst. Ich weiß nicht, wer das auch von euch kennt. Dann wird immer direkt der Mama, der hat das gemacht. Oder jenes. Dabei wird völlig ausgeblendet, was man selbst gemacht hat. Und wenn wir erwachsen sind, dann verändert sich das vielleicht, aber es bleibt. Man schaut lieber auf die anderen in der Gemeinde, die Mühe haben, ihre Kinder richtig und gut zu erziehen, obwohl die eigene Ehe stark angeschlagen ist. Oder man verurteilt diejenigen, die mit einem eher freizügigeren Kleidungsstil in die Gemeinde kommen und steckt selbst mitten in einer Pornosucht. Wir wollen immer zuerst beim falschen Verhalten des anderen beginnen, bevor wir uns selbst einmal reflektiert haben und bei unserem Fehlverhalten beginnen. Die Tatsache greift auch Jesus auf in Matthäus 7. Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei hast du selbst einen Balken im Auge, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Oft sehen wir die Kleinigkeiten bei unseren Mitmenschen. Die vielen kleinen Fehler, aber für unsere eigenen sind wir blind. Ja, den Balken in unserem Auge, der ist vielleicht so groß, dass wir ihn gar nicht sehen können. Die Anweisung von Jesus ist da sehr deutlich. Höre auf, deinen Mitmenschen immer wieder wegen Kleinigkeiten zu kritisieren. Beginn bei dir selbst, reflektiere dich selbst. Ja, Selbstreflexion ist etwas vom Wichtigsten, um im Glauben wachsen zu können. Die Selbstreflexion kann dir helfen, dich selber besser kennenzulernen, Gott besser kennenzulernen, aber auch dein falsches Verhalten und sündige Muster in deinem Leben zu erkennen. Du selbst kannst also erheblich mehr für die Gemeinschaft und die Einheit unserer Gemeinde tun, wenn du weniger das Verhalten der anderen beobachtest und stattdessen bei dir selbst mit der Korrektur beginnst. Wenn wir das tun, dann werden wir erleben, was es bedeutet, eins zu sein. Ich bin mir ganz sicher, dann wird Einheit möglich. Wir haben nun gesehen, wieso die Einheit in der Gemeinde wichtig ist und wie diese Einheit gefördert werden kann. Doch eines muss uns auch ganz klar sein. Einheit in der Gemeinde wird immer wieder umkämpft sein. Das war auch schon Paulus klar. In seiner Abschiedsrede in der Gemeinde in Ephesus spricht er Folgendes. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr da bin, werden sich falsche Lehrer in der Gemeinde einschleichen und wie reißende Wölfe über euch herfallen. Sogar innerhalb der Gemeinde wird es Männer geben, die nur deshalb die Wahrheit verfälschen, weil sie Menschen, die zu Jesus gehören, für sich selbst gewinnen wollen. Seid also wachsam. Denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich jedem von euch Tag und Nacht den rechten Weg gewiesen habe, manchmal sogar unter Tränen. Paulus wusste, dass die Gemeinde umkämpft ist. Er wusste, dass einer überhaupt keine Freude daran hat, wenn die Gemeinde auf einem Weg ist, den Gott für gut hält. Es gibt einen, der keine Freude daran hat, wenn wir Christen eine Menschen zusammenkommen, die nicht. Wusstet ihr, dass Satan die Gemeinde hasst, dass die Gemeinde ein Dorn im Auge von Satan ist? Satan will die Gemeinde zerstören. Er hasst sie. Er hasst es, wenn Menschen dem Wort Gottes mehr vertrauen als seinen Lügen. Und deshalb wird Satan immer wieder Menschen gebrauchen, um Schaden in der Gemeinde anzurichten. Aus diesem Grund ist unsere Einheit immer wieder stark umkämpft. Ich denke, das ist uns oft gar nicht so bewusst, welche Dynamik wir als Gemeinde in der geistlichen Welt auslösen. Ich denke nicht, dass uns das jetzt Angst machen soll. Vielmehr sollen wir wachsam sein, wie Paulus es sagt. Das bedeutet, dass wir nicht leichtfertig mit unserer Einheit umgehen sollen. Einheit in der Gemeinde ist umkämpft. Wenn wir mit diesem Bewusstsein leben, können wir uns viel mehr sensibilisieren und uns als Einheit mehr zusammenfügen. Wir sollen alles dafür tun, dass unsere Einheit nicht durch irgendwelche Störenfriede kaputt gemacht wird. Wahre Gemeinschaft und Einheit unter Christen bedeutet, die Verschiedenartigkeit zu akzeptieren und dennoch eins zu sein in dem Bestreben, Gott zu dienen. Ich möchte das noch mal kurz wiederholen. Wahre Gemeinschaft und Einheit unter Christen bedeutet, die Verschiedenartigkeit zu akzeptieren und dennoch eins zu sein in dem Bestreben, Gott zu dienen. Jeder ist verantwortlich für sein eigenes Verhalten. Das bedeutet, verantwortlich gegenüber Gott in all dem, was wir tun. Gemeinschaft lebt davon, gleichgesinnt zu sein. Aber nicht alle müssen in allem genau das Gleiche denken oder das Gleiche tun. Paulus sagt in Römer 15, Vers 5 bis 7, Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Zur Herrlichkeit Gottes. Darauf kommt es an. Unsere Gemeinschaft ist dazu da, dass wir Gott gemeinsam loben und ihn verherrlichen. Unser Leben soll Gott verherrlichen. An unserer Gemeinschaft, gerade weil sie eine so scheinbar unvereinbare Vielfalt mit sich bringt, soll die Welt das Handeln von Gott erkennen. Sollen sie Gott und Jesus erkennen. Darum lasst uns alle alles tun, was dem Aufbau dieser Gemeinschaft dient und im Endeffekt Gott ehrt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns Einheit schenken kann. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde einfach immer mehr lernen dürfen, was es heißt, mit dir eins zu sein. Amen.